Bischof Huber, gestern Abend in Karlsruhe das klärende Gespräch, so war es angekündigt. Konnte denn das Vertrauen wiederhergestellt werden zwischen evangelischer und katholischer Seite?
Ja, diese Frage kann man uneingeschränkt mit Ja beantworten. Wir sind davon überzeugt, dass durch dieses offene, konstruktive Gespräch, durch dieses Gespräch, das von einem Geist christlicher Geschwisterlichkeit geprägt war, die Unklarheiten, die Anstöße, die nachvollziehbaren Verletzungen ausgeräumt worden sind. Wir haben als evangelische Seite um Entschuldigung gebeten bei allen, die ihre Kirche und sich persönlich durch einzelne anstößige Aussagen in dem Text, der da zur Rede stand, beschwert fühlen mussten. Und wir haben erklären können, wie es überhaupt zu diesem Text gekommen war. Und dabei ist ja das Wichtigste, dass die Kirchenkonferenz der EKD, also die Vertretung aller 22 Gliedkirchen, sich diesen Text in keiner Weise zu eigen gemacht, sondern ihn ganz klar zurückgewiesen hat. Das Ärgerliche ist eben, dass er später anonym, missbräuchlich und gezielt verbreitet worden ist. Dadurch haben wir die Probleme gehabt, die nun gestern Abend in großem Einvernehmen ausgeräumt worden sind.
Der Text von T.S. Gundlach war also seine Einzelmeinung?
Der Text von T.S. Gundlach war ein Text zur Vorbereitung einer Diskussion, bloß angesichts der Tatsache, dass ein Text, der in einen großen Kreis hinein verschickt wird, nicht vertraulich bleibt, hätte er gar nicht erst verschickt werden dürfen. Und in zugespitzten Formulierungen sieht auch T.S. Gundlach selber, dass man die Dinge so nicht formulieren kann. Er hat auch selber sich von seinem eigenen Text insofern distanziert.
In der gemeinsamen Erklärung, die gestern Abend veröffentlicht wurde, ist von gezielt verbreitet die Rede. Wenn ich da noch mal ein bisschen nachstoße, warum gezielt? Was ist die Absicht gewesen?
Über die Absicht weiß ich nichts. Und es hat auch in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, nach Motiven zu forschen bei einer Handlungsweise, die man nur als niedrig und gemein bezeichnen kann. Einen Text irgendwie in die Finger zu bekommen und ihn dann mit anonymem Absender und anonymem Anschreiben an gezielt ausgewählte Adressaten zu schicken. Das ist einfach eine Verhaltensweise, die es nicht verdient, dass man nach ihren Motiven fragt.
Verdient sie es, nach Konsequenzen zu suchen? Werden Sie der Sache nachgehen oder sagen Sie wirklich, mit diesem klärenden Gespräch und den Entschuldigungen ist die Sache erst einmal vom Tisch?
Die Sache ist vom Tisch und sie wurde ja auch im Nachhinein nicht besser, wenn wir wüssten, auf welchem Weg dieser Text an die Öffentlichkeit gekommen ist, wenn sich das herausstellen würde und es gäbe in unserem eigenen Bereich irgendwo einen Vertrauensbruch, dann müsste das natürlich Konsequenzen haben, aber wir werden keine gezielten Anstrengungen jetzt unternehmen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als mit der Stange im Nebel zu stochern.
Das nehme ich an, ja. Es klingt aber jetzt ja so, als ob diese Differenzen und die Klärungen auch etwas Gutes gehabt hätten. Sie selber sagten, so zitiert sie zumindest die Frankfurter Allgemeine gestern, an dem Papier ist auch nicht alles falsch. Große Entwicklungen, da müsste man durchaus nochmal hinschauen. Wie geht es denn jetzt weiter nach diesem Gespräch?
Es gibt eine Verabredung, dass der Kontaktgesprächskreis zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland, der sich ja über Jahrzehnte hin in außerordentlicher Weise bewährt hat. Ich habe ihm selber 12 Jahre lang angehört und war 6 Jahre lang sein evangelischer Chorvorsitzender, dass dieser Kontaktgesprächskreis nach unserem gemeinsamen Wollen an Bedeutung gewinnen wird. Und wir haben ihm auch die Aufgabe zugedacht, jetzt einmal in Ruhe und Sorgfalt aufzuarbeiten, was im letzten Jahrzehnt sich ökumenisch entwickelt hat. Also genau die großen Linien, von denen ich da auch gesprochen habe, unter denen es ja auch solche Linien gibt, bei denen man sagen muss, da ist die ökumenische Zusammenarbeit nicht leichter, sondern schwerer geworden. Und es bietet sich ja geradezu an, eine solche Zwischenbilanz zu ziehen, 10 Jahre nach der gemeinsamen Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre am 31. Oktober 1999 in Augsburg. Da wird es ja jetzt auch eine Veranstaltung in Erinnerung an dieses Datum geben, aber mit der Veranstaltung ist es nicht getan, sondern wir müssen fragen, was hat sich zum Guten weiterentwickelt, was können wir in Deutschland, das ökumenisch betrachtet in einer einmaligen Situation ist, was können wir an Neuansätzen auch formulieren und wie gehen wir mit den Schwierigkeiten, mit den bleibenden Differenzen so um, dass wir das gemeinsam Christliche stärken und die unterschiedlichen Akzente, die unsere Kirchen setzen, darauf beziehen.
Einige Beispiele hätte ich doch gerne noch gehört. Was sind diese Punkte, wo Sie sagen, bleibende Schwierigkeiten? Vielleicht über die theologischen Fragestellungen hinaus.
Ja, es ist kein Zweifel daran, dass der Text Dominus Jesus vom Jahr 2000, der ja dann im Wortlaut auch 2007 nochmal aufgenommen worden ist und der in seinem Kern sagt, die Kirchen der Reformation sind nicht Kirchen im eigentlichen Sinn, dass dieser Text, der auch innerkatholisch ja sehr unterschiedlich interpretiert und bewertet wird, dass der eine Belastung der Ökumene gewesen ist. Und es ist auch deutlich, dass bei vielen Gemeinsamkeiten in der Beurteilung ethischer Fragen es auch unterschiedliche Ansätze und Akzente gibt. Das ist mal im Einvernehmen anerkannt worden, mal hat es aber auch zu Schwierigkeiten und Belastungen geführt. Wir wissen alle, dass die Unterschiede im Amtsverständnis noch nicht so aufgearbeitet sind, dass man sagen kann, diese Unterschiede im Amtsverständnis behindern den wechselseitigen Respekt vor dem Kirchesein der anderen Seite nicht, was aber doch eine unerlässliche Voraussetzung dafür ist, dass wir ökumenisch weiterkommen. Das sind Beispiele für Fragen, die sich im letzten Jahrzehnt besonders deutlich gezeigt haben und vor denen man überhaupt gar nicht resignieren darf, sondern mit denen man beherzt und mit Gottvertrauen umgehen muss.
Sie haben angesprochen, es wird eine Veranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum der gemeinsamen Unterzeichnung der Rechtfertigungserklärung geben. Das ist sozusagen noch einmal ein Punkt der theologischen gemeinsamen Arbeit und des theologischen Dialogs. Nächstes Jahr in München steht der Ökumenische Kirchentag an. Dort soll es vor allem um das gemeinsame gesellschaftliche Engagement gehen. Nach dem klärenden Gespräch jetzt, nach der gemeinsamen Verabredung zur intensiveren Zusammenarbeit, was sind die Punkte, die in München besonders wichtig sind, um es vielleicht nicht nur zu einer Kopie von Berlin werden zu lassen? Was ist für diesen zweiten ÖKT besonders von Bedeutung?
Da ich ganz besonders mit dem Berliner Ökumenischen Kirchentag verbunden bin, werden Sie es mir nachsehen, wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der sozusagen im Voraus sagt, wie es in München gehen soll. Wir haben gestern Abend einvernehmlich gesagt, dass der zweite Ökumenische Kirchentag in München ein deutliches Zeichen dafür setzen soll, ja, aber auch setzen wird, dass wir das gemeinsame Zeugnis des Evangeliums für die Welt als unsere vordringliche gemeinsame Aufgabe anerkennen. Und wir haben ganz bewusst auch das Leitwort für den zweiten Ökumenischen Kirchentag aufgenommen, damit ihr Hoffnung habt, weil wir davon überzeugt sind, dass gerade in der jetzigen gesellschaftlichen Situation mit den Ernüchterungen und Herausforderungen, die sich mit der weltweiten Finanzmarktkrise, die sich mit so großen Herausforderungen wie dem Klimawandel beschäftigen, dass Christen sich dadurch miteinander verbunden wissen, dass sie diese Herausforderungen im Geist der Hoffnung angehen. Das wird das große Zeichen von München sein. Da sind wir alle miteinander sehr zuversichtlich.